Ei gute wie, Joscha Mapparello. Herzlich willkommen zu Podcast Budi. Meine Heimatstadt ist unter Synonymen wie Frankfurt, Bankfurt, Manhattan oder Hauptstadt des Verbrechens bekannt. Die Geschichten dahinter spiegeln sich im Frankfurter Soundtrack, der durch Rapper wie Moses Pelham, Azad, Vega, Haftbefehl oder Chill und Abdi in die deutsche Musikgeschichte eingeht. Doch 069 ist nicht nur die Geburtsstätte düsterer Asphaltkrieger. Da FFM sowohl Dorf als auch Weltstadt ist, treffen hier unterschiedlichste soziale Schichten aller Couleur aufeinander, wodurch ein einzigartiger Schmelztiegel entsteht. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für Kulturaustausch, Vernetzung und Entwicklung. Was können wir also tun, um dieses Potenzial zu entfalten? Ich investiere meine Energie in die Kulturförderung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich dabei um einen unverzichtbaren Stützpfeiler einer gesunden Gesellschaft handelt. Wie machen wir Frankfurt wieder zu einer Kulturhochburg? In Podcast Brudi teilen inspirierende und kulturprägende Kreativschaffende ihre Lösungsansätze zu diesen Fragen. Viel Spaß damit!
Podcast Brudi. Games-Entwickler, IT-Startups sind ja so ein bisschen die Hip-Hop-Kultur. Verhalten die sich zur traditionellen Wirtschaft, wie sich die Hip-Hop-Kultur zum traditionellen Mainstream-Pop verhalten.
Schöne Analogie.
Und dadurch, dass das so ist, ist natürlich auch die Nähe zu alternativer Kultur und somit auch zu urbaner Kultur, und dann ist natürlich der Weg auch zur Hip-Hop-Kultur nicht weit. Und das ist natürlich eine Chance.
Der Einfluss von Sony Music Entertainment erstreckt sich seit der Grammophonproduktion 1887 bis zu den Veröffentlichungen von Elvis Presley, Michael Jackson oder Beyoncé in der Jetztzeit. Seit 2018 innoviert Patrick Mushatzi-Kareba als CEO die Struktur des Unternehmens für den deutschsprachigen Raum, indem er intern ein digitales Powerhouse, ein Vertriebslabel für urbane Musik und mehrere Talentschmieden neu gründet. In Podcast Brudi Nummer 23 sprechen wir über seine Spielfelder als Manager in einem Weltkonzern, unterschiedliche Vertragsmodelle von Azad oder Moses Pelham und den geschichtlichen Wandel der Musikindustrie.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 23. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Patrick Alexander Mushatzi-Kareba.
Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut. Ein, sagen wir, herausforderndes Jahr geht zu Ende, das trotzdem nicht nur Tiefen hatte, sondern vor allem auch viele Höhen. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt bin ich hier in Frankfurt, in meiner Heimat. Insofern könnte es mir nicht besser gehen.
Ich freue mich. Bin sehr gespannt, was du alles für Insights zur Kulturindustrie und zu Frankfurt vom Stapel lassen wirst. Du bist der CEO von Sony Music GSA. Das steht für Germany, Switzerland, Austria. Genau. Und eine Frage, die mich durchgehend in dem Podcast beschäftigt, ist, wie man nachhaltig und diverse kulturelle Spielflächen in Frankfurt aufbauen kann. Du bist jetzt vor kurzem nach Berlin gezogen mit der Sony. Die sind nicht nach Frankfurt gezogen. Verdammt! Was können wir machen? Ich stelle diese Frage einfach mal so ganz offen, um eben mehr Spielflächen in Frankfurt etablieren zu können.
Ja, also am Beispiel von Sony ist ja zu sagen, dass Sony Music ja ursprünglich in Frankfurt war. Das ist ja ein...
Komm zurück!
Das würde ich natürlich auf persönlichem... unter persönlichen Gesichtspunkten wäre es natürlich meine Lieblingsdestination gewesen. Da sind wir auch schon beim Punkt. Leider hat sich Frankfurt, was die Popkultur angeht oder das, was sozusagen für meinen Beruf relevant ist, eher zum Schlechteren gewandelt seit meinen ersten Schritten in dieser Branche, die jetzt auch schon ein knappes Vierteljahrhundert zurückliegen. Und wenn man die Parameter vergleicht, war das Frankfurt der späten 90er Jahre ein ganz anderes unter diesem Aspekt. Es gab einige sehr relevante Labels, die hier ansässig waren. Damit meine ich jetzt nicht nur Sony Music, sondern auch natürlich an allererster Stelle auch 3P, die es ja immer noch gibt, muss man auch fairerweise sagen. Es gab eine Clubkultur, die ihresgleichen gesucht hat. Ich habe Jahre später, was im ersten Moment sehr befremdlich für mich war, Leute getroffen auf meinen beruflichen Wegen im In- und Ausland. Leute, die aus wirklich großen europäischen Metropolen kamen. Paris, London, Brüssel, die mir mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, als ich ihnen sagte, dass ich aus Frankfurt käme, sagten, ja, ich war häufig in Frankfurt früher, man ist ja interessant, und ja, waren im Dorian Gray, im Cookies, im Robert Johnson, okay, Offenbach, aber nehmen wir doch mit.
069,
im U60, 311, und das ist, und davon ist praktisch nichts übrig geblieben oder sehr wenig übrig geblieben. Es gibt einige letzte große und sehr umtriebige Bastionen, jemand wie die Zeleke-Brüder zum Beispiel, die ja früher das Unity gemacht haben, dann das New Soul, das Oye, jetzt gerade das, diese doch sehr außergewöhnliche Bar, das Herz von Frankfurt. Also es ist, ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt wieder verändert, aber eben nach einer sehr langen Durststrecke, weil man natürlich offensichtlich, und da habe ich keine Insights, aber so einfach als interessierter, politisch interessierter Mensch, der auch sich hier und da mal mit der Lokalpolitik beschäftigt, war mein Eindruck der, dass man alles auf die Karte Finanz gesetzt hat. Finanz im weitesten Sinne, Finanzdienstleistung. Und das ist etwas, was das der Stadt sehr viel Wohlstand gebracht hat und nach wie vor bringt. Aber die Kultur, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, also Kultur in jeder Spielart meine ich damit, die ist da natürlich zu kurz gekommen. Und wenn du fragst, was man da machen kann, dann liegt es mir fern, da das alle Heilmittel zu kennen. Aber natürlich ist es, zum einen braucht man kulturelle Flächen, auf denen Leute sich ihre Kunst betreiben können, sei es auf professionellem Level, aber eben auch auf einem Hobby-Level, um sich sozusagen dann zu entwickeln. Man braucht Flächen, man muss ein klares Signal setzen, dass das wichtig ist für die urbane Kultur. Eine urbane Kultur ist nur gut, wenn sie vielfältig ist. Um vielfältig zu sein, muss man allen möglichen Menschen unterschiedlichster Schattierung, Gesinnung, sexueller Neigung und so weiter eben auch diesen kulturellen Platz geben. Und das muss immer wieder als Priorität auch festgelegt werden. Wenn es nicht festgelegt ist, dann ist es etwas, was vielleicht immer hinten runterfällt im Vergleich jetzt zu Initiativen und Aktivitäten, die einen direkten wirtschaftlichen Auslöser oder einen direkten wirtschaftlichen Effekt haben. Und somit mit Flächen wäre schon mal der erste Schritt. Aber natürlich auch, und man muss ja den Leuten nicht nur ermöglichen, ihre Kunst auszuüben, sondern auch in der Stadt zu leben. Das hat Implikationen auf Miete, auf Lebenshaltungskosten und so weiter. Und ich denke, dass eine so reiche Stadt wie Frankfurt sich das durchaus leisten könnte und auch leisten sollte.
Definitiv. Also ich glaube, es würde der Stadt halt auch zugutekommen. Ich bin in der Hip-Hop-Kultur gewachsen, und was ich daran liebe, ist, dass es so viele verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal, Werkzeuge gibt, die diese Kultur bietet, mit denen Leute sich halt ausprobieren können und im weitesten Sinne selbst finden.
Ja,
und
sich ausdrücken. Ne?
Und sich ausdrücken können. Ich habe früh angefangen, bei Run.FFM zu bloggen und mich zu vernetzen, weil das so gebrannt hat in mir. Und ich irgendwas machen wollte, aber wo es dann irgendwie an den Punkt kam, zu überlegen, was ich machen soll, so mit meinem Leben, habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich für den ganzen kreativen Kram, den journalistischen Kram eben hätte nach Berlin ziehen müssen, gefühlt, und ich darauf keine Lust hatte. Und ich bin auf jeden Fall bei dir, wenn du sagst, dass sich hier Sachen ändern. Ich nehme meinen Podcast da ganz gerne so als kleines Beispiel, weil den Podcast würde es nicht geben, wenn hier nicht viel los wäre in der Stadt. Und was ich mich frage, auch im Hinblick auf deine Streaming-Historie, ob das vielleicht so eine Brücke wäre. Weil wenn Frankfurt Finance City ist, ist IT wahrscheinlich auch nicht weit. Und wäre das vielleicht ein naheliegender Weg, quasi hier über Umwege, über Musik, über Streaming, über IT mehr zu machen?
Ja, definitiv. Also es gibt ja, wenn man sich jetzt Gegenden wie die Hanauer Landstraße anschaut, also das ist ja, es war ja eine, ja, das war eher eine urbane Wüste in den 80er Jahren, eine sehr hässliche Ecke der Stadt. Und ich habe eingangs ein paar Dinge kritisiert. Das ist zum Beispiel etwas, was man definitiv loben kann und auch loben sollte in Frankfurt, was die Entwicklung, Stadtentwicklung angeht. Das ist ja, ich komme gleich zur New Economy und zum Streaming und zur IT. Das ist ja so etwas wie, ja, so ein bisschen so eine Agentur, New Business, Entwicklermeile geworden, wenn man es ein bisschen hochtrabend formulieren wollte. Und das ist definitiv, definitiv eine große Chance, weil man bietet sozusagen ein Kontrastprogramm zu älteren, gewachsenen, traditionellen wirtschaftlichen Playern. So, früher sprach man ja von der Deutschland AG, also sozusagen die Allianz und die Deutsche Bank und so weiter. Und die alle ihre Existenzberechtigung haben, aber das ist sozusagen auf der ökonomischen, auf der unternehmerischen Seite sind ja, man könnte sagen, ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber dann trotzdem nicht ganz abwegig, sind ja Games-Entwickler, IT-Startups, sind ja so ein bisschen die Hip-Hop-Kultur, verhalten die sich zur traditionellen Wirtschaft, wie sich die Hip-Hop-Kultur zum traditionellen Mainstream-Pop verhalten.
Schöne Analogie.
Und dadurch, dass das so ist, ist natürlich auch die Nähe zu alternativer Kultur und somit auch zu urbaner Kultur und dann ist natürlich der Weg auch zur Hip-Hop-Kultur nicht weit. Und das ist natürlich, natürlich eine Chance. Und das ist man hat da so ein, wenn man es da weiter schafft, so einen gewissen Gründergeist zu entfachen, dann birgt es riesige Chancen. Zumal meiner Wahrnehmung nach gerade die Startup-Szene ja sehr schnell und flexibel ist, wenn es darum geht, wo sie sich niederlässt. Ja, das ist einfach, da gibt es keinen Player, der so 100 Jahre irgendwie so da Bestand hat. Das kann eine Chance sein.
Ja, dann grätschen die Mieten wieder dazwischen. Aber ich glaube, wenn man den Referenzrahmen, was Frankfurt angeht, ein bisschen größer zieht, ja, dann gehört auf einmal noch irgendwie Mainz dazu und Darmstadt und Offenbach und dann sind die Mietpreise wieder ganz anders. Ja. Weil wenn ich mir eigentlich nur so eine halbe Stunde S-Bahn links, rechts, oben, unten von Frankfurt betrachte, dann ist die Spielfläche viel größer und ich glaube, das kann so ein kleiner Twist sein, so ein Mind-Trick, dass man das halt nicht nur auf den Stadtkern bezieht, sondern ein bisschen weiter fasst. Kleine Anekdote von mir, ich bin so gebürtiger Frankfurter, richtiger Frankfurter und wenn irgendwas mit dem Fahrrad nicht zu erreichen ist, dann bin ich so, oh, also zum Beispiel nach Mainz, oh, halbe Weltreise und in Berlin ist es halt Standard.
Ja, absolut.
So, da fährst du normal von A nach B, mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde.
Absolut.
Also der geborene Frankfurter, beziehungsweise ich will nicht verallgemeinern, ich habe auf jeden Fall so eine Bequemlichkeit, die ich mir noch so ein bisschen abschütteln möchte.
Ja, wobei man auch sagen muss, das ist bei mir ähnlich, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Berliner, man sagt immer so, sie sind es ist so, passt so in ihr normales Leben, es ist schon eine Gewohnheit, so lange unterwegs zu sein. Es ist auch nicht so, dass jetzt der Köpenicker in Wilmersdorf chillt oder so. Also die bleiben dann tatsächlich dann, was jetzt Freizeitaktivitäten angeht, doch tendenziell eher in ihrem Kiez oder in ihrem Bezirk. Kiez vielleicht nicht, aber ganz sicher in ihrem Bezirk. Also und das ist, insofern wird man das immer so ein bisschen zu hoch gekocht. Natürlich in der Theorie, wenn ich jetzt von Köpenick nach Zehlendorf fahre, dann bin ich lange unterwegs. Aber das bedeutet nicht, dass es so viele Leute auf sich nehmen. So, schon gar nicht, wenn sie müssen.
Das ist schön zu hören. Das ist schön, das beruhigt mein Gewissen ein wenig. Ja. Dankeschön für diesen kleinen Ausflug, diesen nicen Einstieg. Ich würde ganz gerne auf deine Rolle als CEO bei Sony Music zu sprechen gekommen und mich würde interessieren, ob es sowas wie einen typischen Kariba-Tag gibt. Wie sieht der aus, wenn es ihn gibt?
Ja, also das Tolle an meinem Job und an meinen Jobs in den letzten 2 Jahrzehnten war ja immer, dass es immer ein gutes Verhältnis zwischen Monotonie oder sagen wir mal, Monotonie ist jetzt zu negativ, Konstanz. Also Routine. Mhm. Routine und dann eher exaltierenden neuen Dingen. Und das war immer ein sehr gesundes Verhältnis. Will heißen, es ist jetzt kein Job, bei dem ich jetzt morgens aufstehe und gar nicht weiß, was passiert. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht ein Job, bei dem ich jetzt zu 100% weiß, okay, um 18.57 Uhr verlässt du das Office und so weiter. Daher würde ich einen exemplarischen Tag eher mit den Themenbereichen beschreiben, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige. Wie die dann unterschiedlich gewichtet sind, ist dann nochmal sozusagen etwas anderes. Also ich würde sagen, dass das immer erstmal eine klassische Management-wirtschaftliche Komponente hat. Das bedeutet, man geht durch Reports, schaut sich Ergebnisse an, schaut sich sozusagen den Stand des Geschäfts an.
Darf ich dazwischen kriechen? Was wären das für Reports? Sind das irgendwelche Spotify-Listen? Sind das irgendwelche...
Nein, nicht nur Spotify, generell. Wie ist es um das Geschäft bestellt? Das
bedeutet, also ganz weit rausgezoomt, nicht bei der einzelnen Künstlerebene, sondern...
Sowohl als auch. Das nehme ich unter einem Unterbegriff. Das kann sein, dass ich sage, ach, guck mal, Künstlerin XY hat etwas rausgebracht vor 2 Wochen. Jetzt schaue ich doch mal, wie es gerade funktioniert. Aber natürlich auch die Gesamtzahlen von Sony Music. Mhm. Wie stehen wir zum Zeitpunkt X im Markt da gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber anderen Marktteilnehmern? Wie setzt sich dieses Ergebnis zusammen? Bin ich zufrieden mit dem Ergebnis? Bin ich nicht zufrieden mit dem Ergebnis? Wenn ich es nicht bin, was leite ich daraus ab? An welcher Stelle kann man optimieren? Das ist sozusagen ein großer, wichtiger Themenbereich. Der andere wichtige Themenbereich ist, ich würde es Interaktion, würde ich so zweiteilig als Interaktion sehen. Zum einen natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen intern auf der einen Seite, auf der anderen Seite, oder es sind drei, auf der anderen Seite mit Künstlerinnen und Managements und last but not least Partner. Das bedeutet, in der letzten Gruppe sind sämtliche Partner, die in irgendeiner Form mit uns zusammenarbeiten. Will heißen, das kann bei Mediamarkt anfangen und bei Spotify enden, bei Apple und so weiter. Sämtliche Multiplikatoren, Handelspartner, wie man es immer nennen mag, ist die Palette sehr breit. Und die erstgenannte Gruppe, also die Interaktion mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ist das, was mir sehr wichtig ist, weil es natürlich auch inspirierend ist und weil ich natürlich von meiner Art zu managen es so interpretiere und sehr daran glaube, dass man so als Team bessere Ergebnisse erzielt als Individuum. Ich weiß, dass es in meiner Branche sehr verbreitet ist, dass Menschen, speziell Männer, muss man sagen, die schon gewisse Erfolge gehabt haben, sozusagen sehr beseelt von dieser Vorstellung sind, dass sie alles kontrollieren und genau wissen, was sozusagen sie selbst es am besten wissen. Das ist nicht meine Art. Aber das ist sozusagen dieser Themenbereich. Dann gibt es einen großen kreativen Bereich, der jetzt vielleicht in der Intensität, wie er bei mir vorliegt, wohl möglich, das meine ich jetzt völlig wertfrei, bei anderen CEOs so nicht stattfindet. Es liegt einfach damit zusammen, hängt damit zusammen, dass ich auch Künstler aktiv signe und unter Vertrag nehme, mhm, und dann eben mit diesen Künstlern eben auch an einer kreativen Ausrichtung arbeite. Im A&Ring, im Songwriting, so. Und das ist, natürlich nimmt das nicht den größten Teil meiner Arbeit in Anspruch, aber doch ein großer Teil, der mir auch sehr wichtig ist. Der mir auch wichtig ist, um in allen Bereichen gut zu sein. Da brauche ich sozusagen auch diese Breite an Aufgaben. Das sind, würde ich sagen, die primären Themenbereiche. Man könnte, was Kommunikation angeht, noch so ein bisschen einen weiteren Bereich aufmachen, der da wäre, ja, so eine Art, ja, repräsentieren, also, und eben mediale Arbeit und Sony Music vertreten und ja. Und klar, was ich vorhin meinte mit Kolleginnen und Kollegen, das umfasst natürlich national und international. Also ich arbeite ja seit vielen Jahren international. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Sockel. Also das sind so grob gesagt die Bereiche.
Cool. Auf jeden Fall, ich freue mich mega, dass du hier bist. Das ist jetzt nichts, was alle Tage passiert. Und ich glaube, spricht auch ein Stück weit für deine Philosophie oder für dein Mindset. Ich habe, glaube ich, heute oder gestern in deiner Story ein Bild von dir gesehen, wo du mit Mikrofon und Rollschuhen zu sehen warst. Ich finde das schön, dass du das auch als Teil deiner Rolle oder deiner Aufgaben begreifst, dass du eben Einblick geben möchtest, weil das eine Brücke baut.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung. Das Bild, das du gesehen hast, das ist auf der vorletzten Weihnachtsfeier gewesen. Und genau, und wir hatten als Motto, gab es auf dieser Weihnachtsfeier Studio 54, also der legendäre Club in New York, und somit stand es den Kolleginnen und Kollegen frei, sich entsprechend zu kleiden und sich mit Accessoires auszustatten. Ich hatte die fixe Idee, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, war Roller Skates und Rollschuhe. Genau, ja, kommst du mal mit Rollschuhen.
Mega geil.
Ja. Bin glücklich, dass ich nicht auf die Nase gefallen bin, aber es war die erste Weihnachtsfeier in meiner Sony-Zeit, und nun ja, wäre jetzt, glaube ich, hätte für viele Lacher gesorgt, wenn ich mich da gleich hingelegt hätte. Ich muss fairerweise sagen, dass ich als Jugendlicher sehr gut Rollerskates fahren konnte. Also ich habe mich da jetzt kein Debüt sozusagen hingegeben. Also ich konnte schon sehr, sehr gut früher fahren, insofern.
Kein unkalkulierbares Risiko, sondern...
Genau. Ja, okay. Ich bin da nicht jemand, der jetzt Angst hat, sich zu blamieren, aber will man da jetzt vor 400 Leuten sich hinlegen, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wenn es passiert wäre, hätte ich es auch locker genommen, aber okay. Muss ja nicht sein.
Okay, I see. Kannst du klar umreißen, was deine Ziele sind bei Sony? In deiner Rolle als CEO?
Ja, ich denke schon, dass ich das kann. Also neben den Zielen sozusagen, für die jeder Manager antritt, also dass man das Geschäft mehren will und dass man aus einer guten Marktposition eine noch bessere machen kann, das, denke ich, versteht sich von selbst. Es ist mir ein großes Anliegen, Künstlerinnen und Künstlern und Managements ein Zuhause zu bieten, in dem sie mit den Sony Music Teams, mit meinen Kolleginnen und Kollegen ja, bestens gerüstet sind, um ihre Kunst bestmöglich zu vermarkten. Das mag sich erstmal so abstrakt anhören. Ich halte das für gar nicht abstrakt, weil ich erzähle da immer wieder, weil es eben ein rekurrierendes Thema für mich ist seit über 20 Jahren. Ich höre immer wieder seit den späten 90er Jahren, dass das Label ausgedient habe, dass man sozusagen kein Label mehr brauche, dass das Geschäftsmodell eines Labels ein Geschäftsmodell von gestern sei. Ich habe damals und verstehe es ein Stück weit auch heute, also ich habe es damals verstanden, verstehe es ein Stück weit auch heute, wie man diesen Gedanken ableitet. Und die Ableitung ist, die Vertriebswege haben sich ein Stück weit demokratisiert. Man kann, wir beide können einen Song jetzt hier produzieren und können ihn relativ problemlos veröffentlichen. Und mit ein bisschen Glück oder mit sehr viel Glück haben wir einen riesengroßen Hit, von mir aus auch einen weltweiten Hit. Dinge, die dann in der Regel selten passieren, aber in der Theorie passieren könnten. Und diesen theoretischen Ansatz gab es eben vor 20 Jahren noch nicht. Mhm. Und den gab es vor 10 Jahren, da war es aber sehr unwahrscheinlich. Den gibt es heute somit auch. Und es ist immer noch schwer, aber so. Dieser Gedanke ist für mich erstmal nachvollziehbar. Was diese Überlegung aber immer ein bisschen unterschlägt, ist die Tatsache, dass die Produktionsmittel sich demokratisiert haben. Die Vertriebsmittel haben sich demokratisiert, die Produktionsmittel auch, weil ein Studio, wir könnten mit einem gut ausgestatteten Laptop, sagen wir mal, auf sehr gutem Niveau Musik produzieren.
Ich habe Cubase auf dem Laptop, ein Mic da in der Schublade.
Ganz genau, ganz genau, kann ich mal einen Freestyle hinlegen. das ist etwas, was jetzt vor 15 Jahren sehr, sehr viel mehr Geld gekostet hätte. So. Und das ist super. Was aber dieser Gedanke der Demokratisierung und der Ableitung, ich brauche niemanden mehr, was er so ein bisschen vernachlässigt, ist der Aspekt, dass genau das jetzt natürlich Millionen andere Leute auch machen können. Also die Konkurrenz auf dem Spielfeld sind sozusagen um den Faktor 1 Million mehr Menschen da, die eben da reindrängen. Und die Anzahl dieser Menschen wird immer größer, also es werden immer mehr Leute. Speziell, wenn sich auch die Popkultur, das meine ich gar nicht so als kulturkritisches oder gar kulturpessimistische Aussage, sondern meine ich völlig wertfrei, also die technischen Hilfsmittel, Stichwort Autotune, die haben ja auch direkten Einfluss auf den Zeitgeist. Aber was ich damit sagen möchte, man hat eine immense Konkurrenz. Und somit ist es mein Anliegen und ein wichtiges Ziel, als Partner derjenige zu sein, der Leuten hilft, aus dieser Masse hervorzustechen und ein von der Musik leben zu können, im Idealfall sehr erfolgreich und sehr gut leben zu können. Aber das ist sozusagen mein Anliegen, weil ich natürlich glaube, dass das System eines Labels und das Label natürlich eine Daseinsberechtigung hat, aber man muss sich eben in meinen Augen, es muss nicht richtig sein, ist meine Herangehensweise, man muss sich eben als Partner verstehen, der für den Künstler und für die Künstlerin eine Art Sprungbrett ist, eine Art Trampolin, immer wieder ein Trampolin darstellt, um aus der Masse hervorzustechen, um seine Kunst möglichst, um diese Chancen, die es auf dem Papier gibt, auch zu nutzen. Dass ich jetzt heute hier was mache und morgen ist es in Uruguay ein Hit. Und es gibt die Strömung, die sagt, dazu brauchen wir kein Label mehr. Und ich sage, falsch, du brauchst das Label noch mehr, als du es vor 10 Jahren gebraucht hast.
Das heißt, das ist quasi das primäre Ziel, diese partnerschaftliche,
genau.
Diese Beziehung, partnerschaftlichen Beziehung,
genau.
Aufzubauen.
Wenn du mir sagst, hallo Patrick, ich bin bei dir unter Vertrag und ich gebe dir ein Stück von meinem Kuchen ab und dann muss ich dir in wenigen Sätzen erklären können, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, warum, wofür du dieses Stück abgibst. Mhm. Also das ist die Antwort auf diese Frage, die war, ich würde sagen, lange Zeit offensichtlich, dann war sie sehr abstrakt und dann war man plötzlich in der Lage, in der man gesagt hat, ja, aber Moment mal, Promotion, klasse, und man hat immer darauf geantwortet, ja, wir geben dir einen Betrag X und wir machen klassische Promotion und wir machen, und man konnte sich aus der Affäre ziehen mit 2, 3, 4 Antworten. Mhm. Heute, glaube ich, braucht man 10 oder 20 Antworten. Und nicht nur die Antworten, sondern du brauchst auch die Leute, die dir Angebote machen und die erklären, was das genau bedeutet. Damit meine ich, wenn du als Künstler heute, wenn du jetzt ein Popkünstler oder irgendein Genre, du bist ein junger Künstler und da ist es erstmal, es gibt ein leeres Blatt und auf diesem leeren Blatt hätte man vor 20 Jahren vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Kanäle, Outlets, Ideen schreiben können. Heute ist dieses Blatt voll mit 20, 30 und es ist meine Aufgabe und mein Ziel und meine Definition eines Labels, Menschen an meiner Seite zu haben, die diese 10, 20, 30 Sachen zu deiner Zufriedenheit für dich dechiffrieren können und mit dir arbeiten können. Wenn jemand dir sagt, wir haben hier das Themengebiet TikTok zum Beispiel, nehmen wir mal etwas Dankbares, was jetzt jeder TikTok, zu Recht. So. Und da brauchst du natürlich nicht nur Leute, die sich mit TikTok auskennen, sondern Leute, die es verstehen, die Idee hinter TikTok und die Funktionsweisen von TikTok mit dem zu vermählen, wofür du stehst. Mhm. Wenn ein anderer Künstler kommt, der komplett andere Dinge macht, dann wird man ihm trotzdem TikTok anbieten, aber die Übersetzung muss eine andere sein. Mhm. Und das verstehe ich und das ist die Hauptzielsetzung. Unter dem Hauptziel natürlich das Geschäft zu mehren und größer zu werden. Ich bin nur davon überzeugt, dass wir, wenn wir es so machen, auch das Geschäft mehren.
Sehr schön. Ich glaube, die heutige Zeit bringt es mit sich, dass alles sehr viel transparenter geworden ist. Mhm. Aber
was ich so gut finde.
Ich definitiv auch. An meiner Stelle ist dann aber durchaus auch das eine oder andere Mal ein bisschen Überforderung am Start. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Künstler und möchte meine Musik veröffentlichen, da gehört eben nicht nur ein Vertrieb dazu, sondern da gibt es noch diese 20, 30 Bullet Points, die du gerade angesprochen hast, die am besten auch noch in der richtigen Choreografie gehebelt werden sollten. 20, 30 Punkte können wir jetzt hier nicht besprechen, aber ist es möglich, das in so ein paar Hauptkategorien einzuteilen? Was ich im Hinterkopf habe, ist zum Beispiel auch noch rechtlicher Kram. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich so eine Art, also so stelle ich es mir ein bisschen vor, so ein modulares Vertragssystem, wo man Bausteine reinschmeißen kann, rausnehmen kann, je nachdem.
Wünscht man sich immer so. Auch auf der Labelseite, auch auf der Labelseite, sorry, wenn ich dich unterbreche, wünscht man sich so. Die Realität ist, vertragliche Flexibilität ist für mich ein Riesenthema. Mhm. Trotzdem möchte ich nicht den Anschein erwecken, dass es so ist wie ein Auto, das man sich konfiguriert, weil so ist es leider noch nicht. Ich habe auch keine Angst davor, da werden wir bestimmt hinkommen, aber da sind wir noch nicht. Wir sind eher, es ist so, dass es gibt sozusagen den klassischen Deal und den haben wir angepasst und so weiter und den passen wir weiter an. Mhm. Aber ja, ich kann, wie gesagt, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich rede noch zu Ende, dann kann ich.
Perfekt, alles gut. Aber kann man trotzdem umreißen, was so, keine Ahnung, die 5 Kernelemente in so einem Vertrag sind? Die Zahl ist herbeifantasiert, vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Ja. Also was sind die Hauptbaustellen?
Ja. Naja, also es ist einfach, erstmal jetzt ohne auf spezielle Beispielzahlen einzugehen, es gibt ja erstmal unterschiedliche Vertragsformen. Mhm. Die zwei Überbegriffe sind zum einen Spielarten von Lizenzverträgen oder Lizenzdeals und auf der anderen Seite Vertriebsdeals. Mhm. Das bedeutet konkret, fangen wir bei dem etwas Einfachen an, ein Vertriebsdeal. Es gibt dann eben auch ein Buzzword in den letzten Jahren, ist der Vertriebsdeal Plus.
Oh.
Also ein Vertriebsdeal sieht erstmal vor, dass man deine Musik, deine Kunst, wie der Name schon suggeriert, vertreibt. Das bedeutet, man sorgt dafür, dass deine Musik vertrieben wird über die unterschiedlichen Kanäle, digitalen Kanäle und physischen Kanäle. Und das geht einher mit dem Pitching bei den einschlägigen Services. Also das ist eher eine Basis-Vertriebsleistung. Mhm. Wogegen, das will ich ausdrücklich sagen, wogegen nichts zu sagen ist. Ist aber auch klar, dass wir als Label, als Musikunternehmen an einem Vertriebsdeal erstmal weniger verdienen. Bei gleicher Performance will ich dazu sagen, weil es gibt natürlich, wenn wir einen Vertriebsdeal abschließen und du machst 1 Milliarde Streams, dann ist sozusagen mein Anteil geringer, aber ich nehme lieber einen geringeren Anteil von einer Riesenperformance als einen größeren Anteil von einer kleinen Performance, ist auch klar. Aber ich will es noch mal erwähnen, weil es dann, weil natürlich dann, ich will nicht, dass die Leute denken, ja, es ist per se der Anteil, um bei dem Kuchenbeispiel zu bleiben, das Stück Kuchen, das wir uns da nehmen würden, wäre erstmal kleiner. So. Und dann gibt es Lizenzdeals. Das bedeutet, da gibt es unterschiedliche Spielarten. Es gibt zum Beispiel einen Joint Venture Deal, das hat man sozusagen, dann teilt man alle Kosten und also den Gewinn und die Kosten. Also sozusagen ich gebe dir eine Vorauszahlung, wir gehen raus in den Markt und wenn du ein Video produzierst, dann teilen wir uns die Kosten und auch das, was reinkommt, wird auch geteilt. Und dann gibt es eben mehrere Spielarten. Dann gibt es den Bandübernahmedeal, in dem du sozusagen das fertige Band, hätte man früher gesagt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese Lizenzdeals sind die Spielarten, in denen diese von mir erwähnten 20, 30 Bullet Points zur Geltung kommen. Und weil du dafür eben auch ein größeres Stück des Kuchens abgibst. Aber ich bin, da sind wir wieder beim Punkt, ich bin sehr überzeugt davon, dass das nicht eine zukunftssichernde Maßnahme ist, sondern dass wir das sehr, sehr gut machen und immer noch besser werden. Und es gibt speziell in einzelnen Genres, im Rap-Genre ist es sehr verbreitet, zu sagen, dass der Vertriebsdeal, die erstgenannte Dealform, dass das sozusagen der Standard-Deal sei. Und das trifft auch zu im Sinne von, nicht im Sinne von Standard, aber im Sinne von, es gibt im Rap sehr, sehr viele Vertriebsdeals. Das hat aber historische Gründe. Die historischen Gründe sind, dass die Musikbranche sehr lange Rap, im Allgemeinen ganz sicher Deutschrap, ich will nicht sagen ignoriert hat, das wäre falsch, weil es gab ja schon mal in den 90er Jahren einen riesen Boom. In den späten 90er Jahren um die Jahrtausendwende, da hat man ja gedacht, boah. Aber der ist dann abgeebbt und man hat sich dann wieder auf Deutschpop, Deutschrock und so weiter fokussiert und konzentriert, wogegen ich nichts habe. Aber der historische Fehler bestand darin, dass man eine gewisse, bestimmte Spielarten des Rap, ja, würde ich schon sagen, ignoriert hat, die sich dann eben ihren Weg selbst geebnet haben. Und diese Selbstebnung ist gleichzusetzen mit, okay, ich kriege keinen Label-Support. Ich rede nicht von jetzt, ich rede von der damaligen Zeit. Ich kriege keinen Label-Support. Also muss ich mir selbst eine Audience aufbauen. Das haben die meisten über Social Media gemacht. Und muss B, mir jemanden suchen, der mir wenigstens meine Musik, der meine Musik verfügbar macht, der sie vertreibt. Und somit ist das erfolgt über einen Vertriebsdeal. So. Das ist sozusagen die historische Entwicklung des Status Quo. Und dann ist etwas passiert, dass einige dieser Künstler sehr großen Erfolg hatten. Ja, sehr großen Erfolg und sozusagen stilistisch und ästhetisch in einer Nische geblieben sind, aber eben Ergebnisse erzielt haben, die mitunter viel größer und größere Erfolge erzielt haben als viele Mainstream-Pop-Acts, auf die so der Spotlight lag. Und dann sind die Labels aufgewacht und haben gesagt, ach, guck mal, willst du nicht zu uns kommen? Mir natürlich sehr viel Geld gegeben, mitunter. Aber in der Dealform war da nichts mehr zu stricken. Weil ein Lizenzdeal, wenn du im Hinterkopf hast, dass die Labels dann dir gesagt hätten, guck mal, wir haben eine tolle Radio-Promotion. Und ich erwähne es immer wieder, weil es so ist. Radio ist ein wichtiges Tool und ein wichtiges Medium für uns. Ich rede jetzt von diesem speziellen Genre. So, wenn du jetzt Kollege wärst im Jahr 2012, ja, wenn ich dann zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ein Kollege, guck mal, wir haben eine tolle TV-Promotion, wir haben eine tolle Radio-Promotion. Hat er gesagt, spiele nämlich sowieso nicht, im Fernsehen werde ich auch nicht sein. Ich möchte ein Vertriebsziel. Mhm. So. Und so hat sich das entwickelt. Das muss man verstehen, um eben der Frage so ein bisschen auf die Spur zu, um die Frage zu beantworten, warum es im Rap sehr viele Vertriebsdeals gibt. Mhm. Aber das, was ich eingangs sagte, dass natürlich sehr viele Leute auf diesen Markt drängen, das bedeutet auch für Rap-Künstler, dass sie mitunter die Leistungen, von denen ich vorhin sprach, diese 20 Bullet Points, auch die können nicht darauf verzichten. Oder viele können nicht darauf verzichten. Natürlich, es gibt Künstler, die haben eine eigene Community und die ist so gut orchestriert und die haben tatsächlich eine eigene Struktur. Mhm. Wenn du eine eigene Struktur hast und, Klammer auf, Struktur bedeutet nicht, dass ich der Künstler bin und du bist mein Homie von früher und ja, und du gehst so ein bisschen ans Telefon und versuchst ein bisschen was zu dir.
E-Mails schreiben.
Ganz genau, weil das wird uns sehr oft als Struktur verkauft. Davon rede ich nicht. Ich rede von jemandem, der eine Firma hat, ja, mhm, und sagt, hier, es müssen nicht 20 Leute sein, es können auch 3, 4, 5 Leute sein. Dann ist es was anderes. Mhm. Dann kann man sagen, hey, wenn du das strategisch gut machst, so. Aber das ist sozusagen, das sind so die Alternativen.
Okay. Danke dafür schon mal. Wenn ich das jetzt nebeneinander halte, mhm, Vertriebsdeal und wie hast du das andere genannt?
Lizenzdeals.
Lizenzdeals, mhm, ist bei dem Vertriebsdeal quasi die Abhängigkeit voneinander relativ gering, so stelle ich mir das
geringer,
vor.
Geringer, ja, genau. Ja.
Und bei dem Lizenzdeal wird es immer mehr.
Ja. Abhängigkeit hört sich so, ist so ein bisschen wertend so. Ich würde sagen, ja, also Abhängigkeit hört sich so an, als würde man als
Beziehung. Loseres oder ein engeres Beziehungskonstrukt?
Ja, oder ich würde es eher so formulieren, dass man ja, weiß nicht, also Abhängigkeit ist mir so zu negativ. Ich würde sagen, im Lizenzdeal ist man weiter vorne im Prozess und man geht so einen längeren Weg Hand in Hand, so will ich es mal ausdrücken. So.
Okay.
Ja.
Wenn ich als Künstler irgendwie die Rechte, also da bin ich wirklich, ich taste mich jetzt auf Feld vor, wo ich wenig Hintergrundwissen habe, deswegen taumel ich so ein wenig. Wenn ich einen Vertriebsdeal habe, gehören mir dann meine Songs und ich kriege das ganze GEMA-Money. Ist das quasi so einer der Punkte, die ausschlaggebend sind,
also,
die den Unterschied machen?
Ja, in der Regel ist das so. Aber es gibt auch natürlich auch Lizenzdeals, in denen du nichts davon abgibst. Also das gibt es auch. Das ist unterschiedlich. Es kommt auf den Lizenzdeal ab. Immer nur ein Künstlervertrag. In der Regel hat man sozusagen längere Auswertungsrechte oder Lifetime-Auswertungsrechte. So, oder da gibt es schon Spielarten. Aber das bedeutet nicht, dass dir da Handschellen angelegt werden, mhm, und dass du da total frei bist. So ist es nicht. Aber ja, das ist ein, definitiv stimmt es, dass du, wenn du einen reinen Vertriebsdeal hast, dass du da, nehmen wir mal das Wort Kontrolle, dass du da mehr Kontrolle hast, die volle Kontrolle hast.
Mhm.
Das stimmt definitiv.
Okay.
Da muss man nicht drum herum reden. Das bedeutet aber nicht, dass es uns um Kontrolle geht. Es geht uns darum, coole Kampagnen zu machen und ich sag's nochmal, das Geschäft, unser Geschäft zu mehren, gar keine Frage.
Mhm.
Wir sind ja eine Unternehmung. So.
Okay, also ich glaube, das wird noch lange dauern, bis ich da ganz durchschaue, wenn ich es überhaupt schaffe, und du hast ja selber gemeint, die Verträge sind noch gar nicht so modular, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hätte mit Custom-made Autosachen.
Ja, es geht schon in die Richtung, aber wie gesagt, es ist mitnichten so, dass man das wie ein Auto so sich konfigurieren kann, aber es kommt dem schon relativ nah, aber es ist noch nicht so.
Okay, ich habe ein paar Beispiele rausgeschrieben von Künstlern oder Instanzen, die aus Frankfurt sind und eben mit der Sony zusammenarbeiten, und ich konnte mir nicht ganz herleiten oder erklären, warum die jetzt bei diesen Sublabels sind, Vielleicht kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Solange es keine vertraglichen Inhalte sind.
Nee. Vielleicht einfach nur, um das ein bisschen einzuordnen oder abzugrenzen voneinander. Ja. Eine News, die relativ neu ist, ist, dass Azad einen Vertriebsdeal unterschrieben hat. Auch relativ, ein bisschen älter schon. Moses bei RCA oder RCA.
Right. Ist kein Vertriebsdeal, ist ein Lizenzdeal.
Okay, da haben wir schon den ersten Unterschied. Reezy bei 4Music.
Genau, das ist über Two Sides, ist ein Joint Venture, das wir haben. Und Two Sides ist das Label von dem Kollegen Lukas Teuchner, bei dem auch beispielsweise Apache ist. Und ist ja auch bei 4Music und Two Sides. Genau, ja.
Dann hätten wir noch Credibil bei Gold League, was auch schön auf deinem Pulli prangert.
Ja.
Dope ist eine neue Kombi zwischen Epic und Sin, genau.
Ja.
Nochmal zurück, kommt dann so Moses und klingelt so und sagt, Patrick, hier, wo komme ich denn bei euch unter? Also warum landet Reezy bei 4Music? Warum landet Moses bei RCA? Warum landet Credi bei Gold League? Warum?
Ja. Es ist dann weniger so eine strategische Überlegung vom Fleck weg, sondern es ist wie so oft im Leben. Man hat einen Kontakt oder man hat keinen Kontakt. Wenn man Kontakt aufnimmt, ist halt die Frage, mit wem redet man zuerst? Entweder von der Künstlerseite oder man wird angesprochen. Bei Moses ist es mitnichten so, dass er mich gefragt hat, wo er einen Deal haben könnte, sondern ich bin auf Moses zugegangen, und weil ich ihn nicht nur persönlich, sondern vor allem auch als Künstler unglaublich schätze. Ich denke, dass er deutsche Popmusikgeschichte geschrieben hat. Gar nicht mal nur als performender Künstler, sondern auch geschrieben hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern ist er nicht auf mich zugekommen, sondern ich auf ihn. Aber ja, und das hängt eben damit zusammen, wer ist so dein erster Kontakt? Verstehst du dich mit dem ersten Kontakt? Wenn ja, und wenn der erste Kontakt bei Epic zum Beispiel ist, dann kann es dazu führen, dass du bei Epic landest. Oder wenn du zuerst von jemandem von Epic angesprochen wirst, es geht ja in beide Richtungen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man sagt, ja, ich mag die Person und kann mir vorstellen, dort ins Detail zu gehen. Und dann ist man sozusagen, bandelt man an.
Mhm.
Oder man sagt, nein, es ist katastrophal und generell, da somit scheidet für mich Sony Music aus und ich gehe zum anderen Label. Also da gibt es nicht immer so. Der klassische Weg ist ja, dass wir Künstler ansprechen und sagen, wir haben dein Demo XY gehört oder wir haben dein letztes Album gehört oder wir glauben, dass wir zusammen ein gutes Duo bilden und wir glauben, dass wir zusammen noch erfolgreicher sein können. Am Beispiel von Sin. Sin ist natürlich ein toller Typ und ein hochdekorierter deutscher Musikmanager, der zahlreiche Erfolge gefeiert hat und natürlich als Haus versucht man natürlich, wenn solche Leute auf dem Markt sind, versucht man ins Gespräch zu kommen und dann schaut man, ob man da eine Basis findet. Und das ist ja am Beispiel von Sin, ist ja kein Künstler, dass man sagt, wir machen einen individuellen Deal für dich als Künstler, wie wir es bei Moses oder bei Credibil gemacht haben, sondern da geht es darum, dass man ein Stück weit auch vertraut in sein Näschen, wenn es darum geht, neue Künstler zu bringen und so weiter. Und da haben wir eben dieses Joint Venture gemacht, dass man sozusagen seine Unternehmung bestmöglich unterstützt. Also nicht nur monetär, sondern eben und in dieser Unternehmung sind eben Künstler XYZ und dann schaut man, was passiert.
Okay. Also die Vermutung wäre nicht ganz weit hergeholt, wenn ich sagen würde, dass es auch mit dir zusammenhängt, dass diese Frankfurter Künstler bei Sony sind.
Ja, nicht alle. Du sagtest ja, dass du mein Instagram so verfolgst und was mich natürlich sehr freut. Und es ist, ich sage das immer wieder, weil ich da nicht möchte, dass da Missverständnisse entstehen, wenn ich alles, was ich zu Frankfurt sage, das meine ich so. Das mit dem, das ist Frankfurt, Brudi, das ist natürlich auch mit einem gewissen Humor, mit einem Augenzwinkern, das ist schon so gemeint, aber was ich damit sagen möchte ist, natürlich nehme ich nicht Leute unter Vertrag, weil sie aus Frankfurt sind, sondern ich glaube, bei all denen, die du genannt hast, ja, bei allen, würde ich, zum Beispiel mit Reezy, habe ich mit der Vertragsunterzeichnung von Reezy oder mit dem Untervertragnehmen von Reezy, den ich halte ihn für einen fantastischen Künstler und einen guten Produzenten und auch ein geiler Typ. Wir kennen uns jetzt nicht gut, aber ich finde, das ist ein super Mann. Damit habe ich zum Beispiel überhaupt nichts zu tun gehabt, weil er auch schon vor meiner Zeit bei Sony Music war. Und es macht mich sehr stolz, dass er bei uns ist. Und, aber bei all den genannten könnte ich dir objektive, gute, künstlerische Gründe nennen, warum sie bei uns sind und warum sie uns gut zu Gesicht stehen und warum ich glaube, dass es Künstler sind, die man unterstützen muss. Natürlich bin ich auch ein Unternehmer und muss natürlich auch schauen, dass wir sie auch unser Geschäft voranbringen. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich natürlich kein Problem. Am Beispiel von Azad, ich meine, Azad ist im Bereich Street Rap eine Institution, jemand, der und da natürlich, wahrscheinlich, wenn ich Berliner wäre, würde ich ein anderes Album nennen als Azads Leben. Mhm. Ja? Aber wenn jemand weder aus Berlin ist und noch aus Frankfurt ist, dann wird er mir auch nicht widersprechen, wenn es darum geht, oder bestimmt auch viele Berliner nicht, wenn man sagt, hey, das Album ist einfach wegweisend gewesen. Das entlässt ihn und uns aber natürlich nicht davon, eine geschäftliche Basis zu finden, die für beide Seiten passt. So. Und ist jetzt auch kein Ja zu Moses, habe ich schon gesagt. Credibil ist jemand, der in meinen Augen ja, geboren ist, um zu rappen. Er ist einfach geboren, um zu rappen. In meinen Augen ist er jemand, der will mich da nicht lächerlich machen, aber in meinen Augen ist er ja, so etwas wie der deutsche Kendrick Lamar. So, dass, ich weiß selbst, dass Kendrick Lamar, wenn man so will, ein Weltstar des Rap ist und davon kann bei Credibil nicht die Rede sein, noch nicht, aber ist natürlich ein toller Künstler. Und zu Sinn habe ich auch gesagt, und das ist insofern, ja, das mit Frankfurt, das ist so ein Add-on, das mich natürlich freut, aus lokalpatriotischen Gründen. Aber es muss immer auch künstlerische und geschäftliche Gründe, Motive haben.
Ja, hundertprozentig. Mich freut es halt, weil es dafür sorgt, dass quasi auch das Frankfurt-Mojo ein bisschen weiter durch die Welt verteilt wird, weil dadurch dann eventuell wieder stärker strahlende Leuchttürme in der Außenwahrnehmung zu sehen sind, wo dann wieder, keine Ahnung, nachwachsende Generationen, junge Leute sehen, okay, ja, es gibt doch Leute aus Frankfurt, oh, da gibt es doch was Kreatives. Also es kann einen sehr, sehr inspirierenden Aspekt haben, deswegen
absolut. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die ich bin, also ich bin zu 1000% meinem Team, meinen Kolleginnen und Kollegen loyal gegenüber und somit auch der Marke Sony Music sehr loyal gegenüber. Gleichzeitig bin ich auch Musikfan und erfreue mich an der Kunst. Warum ich das sage, ist, ein Künstler wie Haftbefehl, Künstler wie Chelo und Abdi, ein Künstler wie Capo, ein Künstler wie Vega, das sind genauso tolle Künstler. Da gibt es leider keinen Stand jetzt, würde Nico Kovac sagen, keine geschäftliche Bande, aber es sind natürlich tolle Künstler, die mein Herz als Musikfan einfach höher schlagen lassen. Und ich sehe keinen Grund darin, das nicht auch kundzutun. Also.
Geil. Krass. Sehr fortgeschrittene Zeit. Ich würde gerne auf das Streaming-Thema zu sprechen kommen. Kannst du mir helfen, quasi die Interessen von einem Streaming-Anbieter abzugrenzen von den Interessen von einem Major-Label?
Die Interessen des Streaming-Anbieters kommen natürlich darauf an, welchen Streaming-Anbieter du meinst, aber grundsätzlich ist natürlich viele Menschen, die den Service nutzen, A, und B, dass diese Menschen ihn möglichst lange nutzen. Mhm. So. Das bedeutet, ein Streaming-Anbieter ist, wie gesagt, es gibt da noch Nuancen, aber ein Streaming-Anbieter ist daran interessiert, dass du als Nutzer und wir als Nutzer möglichst viel unserer Medienzeit dort verbringen und eben ja, uns durch den Katalog wühlen und möglichst viel Musik dort konsumieren. Also das ist erstmal ist jetzt kein großes Geheimnis, das ich da verrate. Und das ist, wenn ich sage, dass es da unterschiedliche Schattierungen noch gibt, hängt es auch ein bisschen damit zusammen, ist es ein Unternehmen, das sich nur mit Streaming beschäftigt, oder ist es ein Unternehmen, ein Streaming-Anbieter, der sozusagen eingebettet ist in einen größeren unternehmerischen Kontext, was übrigens nicht bedeutet, dass diesen Streaming-Anbietern die Musik weniger wichtig ist, aber es wäre auch falsch oder wäre blauäugig zu glauben, dass es sozusagen, dass es da keine Abhängigkeiten wäre zu negativ, aber es gibt eben einen Kontext, in dem sie eingebettet sind. Aber auch da geht es darum, Marktanteile zu gewinnen gegenüber den anderen Streaming-Anbietern. Es geht darum, den Leuten Angebote zu machen. Und danach ist man, wenn man den Job gut macht, da entwickelt man so eine Gier, sich darüber, ja, die Zeit von den Leuten sozusagen zu klauen, wäre jetzt zu negativ. Also man will, dass die Leute hängen bleiben bei den Dingen, die man ihnen anbietet, und Zeit verbringen, noch mehr Zeit verbringen und noch mehr Zeit verbringen. So, das unterscheidet sich, glaube ich, nicht jetzt von Netflix oder so. Aber das ist so, das sind so deren Hauptziele. Auf der Labelseite ist es sozusagen gespiegelt, insofern, als dass man möchte sein Geschäft, wie ich schon vorhin sagte, mehren, und man sieht sich in Konkurrenz, sozusagen ist es wie eine Tür, durch die ganz, ganz viele Künstler und Content Provider durch wollen. Man versucht, schneller zu sein, mehr Themen durchzubringen, sich darüber Gedanken zu machen, was gut zum Streamingdienst passt, was aber auch Leute dazu bewegen könnte, eben stehen zu bleiben und eben nicht zum nächsten zu klicken. Das sind so die, und natürlich in der Konkurrenz zu den anderen Labels, aber das ist ja eine sehr komplexe, sehr, sehr, sehr komplexe Gemengelage, die aber mindestens genauso interessant auch ist. Und das macht ja Bock. Und damit kann man sich 24/7 beschäftigen. Und ich kann dir versichern, dass ich das tue.
Okay. Kannst du kurz umreißen, was für einen Einfluss auf die Musik an sich das ganze Streaming-Game hat? Ich habe so eine kleine Anekdote im Hinterkopf. Und zwar war ich in Amsterdam auf einem Svera Ebasta-Konzert. Das heißt, da war dann der Deutsche in den Niederlanden auf dem Konzert eines Italieners.
Ja.
Und ich höre die Musik, weil ich sie emotional fühle. Da muss ich nicht die Sprache kennen. Daher kommt so ein bisschen die Frage, weil ich halt eine krasse Tendenz dazu sehe, dass sich das soundtechnisch potenziell angleicht. Was potenziell dazu führt, dass Brücken geschlagen werden können. Und mich würde interessieren, wie du die Lage da einschätzt.
Ja. Also erstmal, mal als Musikfan, von Musikfan zu Musikfan, hast du das neue Album von Svera Ebasta gehört?
Das macht Spaß.
Tolles Album.
Der macht einfach Spaß.
Tolles Album, ganz tolles Album, muss man sagen. Auch tolle Gäste. So Songs wie Abracadabra oder eben auch Bottiglia Privé, ganz, ganz toll, ganz tolles Album und toller Künstler auch. Zu deiner Frage, also das, was du meinst mit dem Brückenschlagen, dem stimme ich hundertprozentig zu. Das hängt nicht zwingend mit Streaming per se zusammen, sondern das hängt mit der digitalen Nutzung von Musik zusammen. Will heißen, das hat schon in der Download-Zeit, wenn man so viel will, begonnen und wurde über Streaming vollendet. Was ich damit meine ist, Streaming und die Nutzung von Musik mittels Streaming hat natürlich dazu geführt oder führt dazu, und das finde ich ausgesprochen etwas Positives, dass du über Sprachen, Länder, Genres hinweg Musik konsumieren kannst in einer sehr einfachen Form. Das finde ich, wir haben eingangs über Diversität gesprochen, das ist auch eine Form von Diversität, will heißen, man meint hier eine Erweiterung des Horizonts. Mhm. Das ist erstmal gut, das kann nie schlecht sein, gerade Kunst einzumauern, mhm, bringt nichts und sollte nicht sein. Natürlich, das ist, würden viele sagen, die Kehrseite des Ganzen. Wenn man Leuten die Freiheit lässt, dann werden sie die Freiheit auch nutzen, und das bedeutet, viele beweinen den Abgesang des Albums, mhm, beispielsweise, weil man, die These ist da sozusagen, oder ist da die, dass man sagt, die Leute sind zu ungeduldig und sie springen von einem zum anderen, deswegen seien sie nicht mehr auf das Albumformat so zurückzuholen, zum Albumformat zurückzuholen. Ich sehe das, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es in diese Richtung geht, aber ich denke, dass es A, durchaus Künstler gibt, die auf Albumlänge funktionieren. Ich glaube auch, dass das auch langsam wieder mehr wird, auch einfach aufgrund der Tatsache, dass speziell in Deutschland kommen ja immer mehr ältere Leute zum Streaming, die also eine andere Form der Musiknutzung kennen. Und das wird es nicht total wieder umdrehen, aber das wird sich auch bemerkbar machen. Und insofern, klar, das ist so, diese Albumthematik wird immer ins Feld geführt, und dann die Länge der Tracks, mhm, und die Art sozusagen der Produktion, der Arrangements. Das ist sozusagen die These, die, dass man sagt, es muss sozusagen, man muss sofort auf den Punkt kommen. Mhm. So Pink Floyd-mäßige Intros von 40 Sekunden gehen nicht mehr.
Am besten 1 Minute 30 Hook, catchy as fuck, wie ein Kinderlied, genau, gesungen. Ja.
Genau. Auch das hängt natürlich primär damit zusammen, dass die Streaming-Ökonomie von einer Nutzergruppe bestimmt wird, die numerisch vielleicht nicht die größte ist, aber in ihrer Nutzungsintensität die umtriebigste ist. Mhm. Weil ich hätte auch, wenn ich mit 15 1988 Spotify gehabt hätte, auch einen Michael Jackson Song 50 Mal am Nachmittag gehört.
Ich bin bei dir, ja.
Überhaupt kein Problem. Und so. Und insofern wird sich das A ein Stück weit nivellieren, wenn neue, mhm, demografische Gruppen reinkommen. Und das ist ja jetzt schon der Fall. Gerade in Deutschland übrigens, weil wir sind in Deutschland, natürlich gibt es noch viele Hunderttausende oder viele einige Millionen Menschen, für die Streaming noch keine Rolle spielt. Ja, es ist natürlich der wichtigste Kanal und die frequenteste Nutzung. Es ist die Nummer eins, aber es gibt noch genug Menschen, die in ganzen Genres, die noch, bei denen wir noch, ich will nicht sagen am Anfang, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Also am Ziel im Sinne von, wenn man jetzt sozusagen die volle Digitalisierung als das Fernziel, mhm, sich anschaut. Und es ist auch keine Abfuhr gegenüber dem Physischen, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die irreversibel ist. Es geht in diese Richtung. Also ich denke da beispielsweise an den Schlagerbereich, an weite Teile des Schlagerbereichs. Oder ich denke an den Klassikbereich. Also da gibt es noch viel zu entdecken.
Okay. Wir sind schon über die Stunde. Ich hätte zwar noch Fragen, aber ich glaube, wir müssen uns eventuell noch ein zweites Mal treffen. Hast du noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst? Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall schon mal tausendfach für deine interessanten und spannenden Insights bedanken.
Ich danke dir. Nee, einfach so, als du hast mir jetzt häufiger gesagt, dass du sozusagen aus der Rap-Kultur kommst, und da interessiert mich einfach so von Musikfan zu Musikfan, was so deine, sagen wir mal, Top 3 aktuellen Künstler sind und Top 3 All-Time im Rap-Bereich, da du dich ja dem Rap-Bereich so zugehörig fühlst.
Ich war mal beim Kumpel bei seinem Podcast zu Gast, Laurenz Dillmann heißt der gute Mann, und da sollte ich Songs mitbringen, zu denen ich eine emotionale Verbindung habe.
Ja.
Und da waren zwei Tracks von deutschsprachigen Künstlern dabei. Einmal war das Tua und einmal war das Mauli.
Ja.
Die finde ich einfach krass. Und was ich gehört habe, bevor du hergekommen bist, war Bad Bunny. Und ich glaube, damit würde ich es auch jetzt erstmal belassen. Ich habe da nicht so eine starre Liste im Kopf. Das ist sehr, sehr dynamisch. Das ist
eine tolle Auswahl.
Aber das sind jetzt die ich auf Knopfdruck feiern kann.
Sehr gut. Vielen Dank. Habe ich die letzte Frage gestellt. Ist auch nicht schlecht. Danke dir.
Ich danke dir. Alles Gute.
Sehr gerne.
Wir sind draußen. Ciao.
Ciao, ciao.
Podcast Pro Die. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hast du sogar selbst verfügbare Energie, die du in die Kulturförderung investieren möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich an der Konversation und Gestaltung zu beteiligen. Ich bin unter instagram.com/podcastbrudi oder über podcastbrudi@gmail.com zu erreichen. Jede Folge wird ehrenamtlich von einem fünfköpfigen Team in ca. 40 Stunden gestemmt. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon oder schick uns eine kleine Spende über paypal.me/joscha069, damit wir den Podcast ausbauen können. Bis dahin gibt's jeden ersten Sonntag im Monat eine neue Folge. Bleib Podcast Brody treu, ich schwöre, es wird nur noch krasser. HDGDL, dein Joscha.
Podcast Brody. Podcast Brody.